Big Show 658. Tennis ist angesagt und zwei Leute, die, glaube ich schon, das darf man glaube ich sagen, mit Jan-Lennard Struff mitgezittert haben, spätestens am Sonntag in München, einer, der ihn schon sehr lange kennt, das ist Jörg Almaroth. Jörg, schönen guten Tag.
Hallo zusammen.
Und der Paul Häuser, der, Paul, warst du, ich hab's doch, du warst am Sonntag beim MTTC Iffitos und hast das in nächster Nähe gesehen. Grüß dich, Paul.
Ja, servus, grüß euch. Also, ich war sehr dick eingepackt. Ich habe echt nochmal die Winterboots rausgeholt, die Winterjacke, lange Unterhose. Es war ja wirklich ekelhaft die Woche. Aber wir wurden entschädigt mit super Tennis vom Galatasaray mit einer richtig guten, mit so einer Feel-Good-Story, ja.
Absolut. Also es war, Jörg, man hatte schon nicht mehr daran glauben wollen. Es war auch in diesem Finale ja so, dass Taylor Fritz im ersten Satz drei Satzbälle, glaube ich, waren es gehabt hat, bei Aufschlag Struff bei 4 zu 5. Und wenn man jetzt diese leidvolle Erfahrung hat, und Struff war dann ganz nett, hat nach dem Spieler gesagt, dass er von Blattsprecher nicht zwingend hätte die Information gebraucht, dass Taylor Fritz seine letzten sechs Finals gewonnen hat, aber egal. Es hätte schon wieder eben gegen Jan-Lennard Struff ausgehen können, aber neue Qualität, Struffi hat es gewonnen, aber auf der anderen Seite, Jörg, vielleicht auch ein kleines bisschen wieder der Beweis, das sind halt manchmal Nuancen, die über große Ausgänge entscheiden. Siehst du das auch so?
Natürlich. Also, ich meine, wer hätte da nicht jetzt das letztjährige Stuttgarter Finale vor Augen, das ja auch irgendwie um Haaresbreite fast gewonnen, also fast eigentlich gewonnen war und dann eben verloren wurde. Und hier ist die Geschichte eigentlich, hat die eben den anderen Turn genommen. Und ja, ich meine, wenn du am Ende dann des ersten Satzes 11 Punkte waren es dann ja wohl, glaube ich, hintereinander machst, ja, es hat natürlich eine gewisse Qualität. Und vor dem Turnier gab es einen kleinen Call-in mit Struff vom Halle-Turnier. Er saß im Auto, war ja gerade aus Miami, glaube ich, irgendwie zurückgekommen, schon ein paar Tage hier. Und da hat er so ein bisschen auch erzählt über das letzte Jahr, natürlich auch über natürlich mal wieder dieses Auf und Ab, ne? Also vom Frühjahr Madrid bis zur Verletzung, dem sich wieder rankämpfen und so weiter und so fort. Und naja, klar, das hat für mich eigentlich nur noch mal auch verfestigt, dass das natürlich alles nicht so selbstverständlich war, ne? Dass du jetzt dann tatsächlich wieder auch in Turniersieg-Reichweite kommst und ja, auf der Zielgeraden absolut erstklassige Konkurrenz schlägst. Also, er ist eine absolute Feel-Good-Story und ich denke, davon kann das deutsche Tennis im Moment ja auch das eine oder andere, die eine oder andere gebrauchen.
Wohl wahr, Paul. Und das Finale war beeindruckend, dann wieder bei Scheißwetter. Der einzige Tag im Hauptfeld, das gespielt wurde, wo einigermaßen trockenes Wetter war, war am Samstag, Halbfinaltag, wo zuerst Taylor Fritz, wie ich fand, überraschend glatt gegen Christian Garin gewonnen hat. Aber apropos überraschend, 45 Minuten hat Struffi mit Holger Rune gebraucht. Es gehören immer zwei dazu, aber ist das das Ergebnis, wo man ein bisschen sich an der Stirn kratzen muss und sich fragen muss, Paul, war Struffi so gut? Hat Rune keine Lust gehabt? Ich bin mir noch nicht ganz sicher.
Ja, also das war wirklich das krasseste Ergebnis in der Woche, muss ich echt auch sagen, und war so ein Statement-Sieg auch. Und da war ja wirklich dann die große Frage, kann er diese Performance, kann er die dann auch so transportieren ins Finale rein? Ich hatte relativ viel Kontakt in der Woche mit Uwe Liedtke. Das ist ja dann der Vorteil bei so einem Turnier, wenn man dann auch mit vor Ort ist, dann kann man einfach noch mal ein bisschen entspannter mit den Leuten plaudern und dann haben die auch noch mal ein bisschen mehr Zeit. Und es war jetzt die Woche, war Carsten Ahrens und Marvin Nettoschiel, also die beiden eigentlichen Trainer, waren nicht mit dabei. Und da hat Uwe Liedtke, der eigentlich Physio- und Fitnesstrainer jetzt schon seit langen Jahren ist, er hat dann auch so ein bisschen die Coaching-Aufgaben mit übernommen. Aber klar ist dann natürlich auch Austausch via Telefon mit Carsten Ahrens immer mit dabei. Also alle im Team Strumpf waren total überrascht von dieser Leistung. Also die haben natürlich, das hört man ja auch immer wieder bei Geschichten über Struffi, dass es das schon mal gibt im Training, dass der die Leute richtig vom Platz schießt. Ja? Und wenn der angeknipst ist, dass es dann schwer ist. Aber dass er ein Match von vorne bis hinten dann so durchzieht. Ich glaube, am Anfang gab es so ein paar kleine Wackler, aber dann, also ich habe Patrick Kühne auf der Anlage getroffen, der hat zu mir gesagt, der hackt ja Kleinholz mit Rune hier. Und das war wirklich, also Winner, Winner, Winner. Es waren fast nur noch Winner drin. Und natürlich, wenn man sich das Match dann anschaut, Rune hat fast nur in die Mitte reingespielt. Rune wurde erdrückt von Struff. Diese Returns von Struff, die dann auch immer gleich die Länge hatten. Und er war sofort wieder dann im Ballwechsel in der besseren Position. Und da hast du dann aber auch gemerkt, dass du als Powerhitter auch auf so einem langsamen Belag, der so richtig nass ist und der Bounce natürlich auch nicht so ist, und dass du dann durchaus Winner hauen kannst. Es war von vorne bis hinten eine 1A-Performance, super Aufschlag, super Returns. Und klar, Rune, der hat es probiert, der hat gehadert, aber der war natürlich auch weit weg von dem, was er spielen kann. Aber das liegt dann vor allem an Struff. Und Uwe Liedtke meinte zu mir, das war, wenn man jetzt nur das reine Match anschaut, war das das beste Match in seiner Karriere bislang. Und er hatte schon viele gute, ja, auch letztes Jahr in Madrid und so, oder im Davis Cup. Aber da hat wirklich alles gepasst. Und dass er das dann aber so bestätigt und auch im Finale dann diese kritischen Momente gegen Taylor Fritz übersteht, das macht glaube ich, die Leistung noch hochwertiger, noch besonderer. Und einfach, es ist ihm so zu gönnen. Man spürt auf der Tour, dass er einer der beliebtesten Spieler überhaupt ist. Jeder hat ihm das gegönnt. Und dann auch noch jetzt hier vor heimischem Publikum. Also das ist wirklich schon was ganz was Feines.
Grandios. So, jetzt hat aber Paul eine Sache gesagt, weil er ein Fuchs ist und weil er wusste, dass diese Überleitung jetzt kommt. Jörg, du kennst ja Michael Stich sehr, sehr gut seit vielen Jahren. Ich habe, und Paul kennt ihn natürlich auch gut aus den Zeiten von Mad Dog and His Wingman.
Yes.
Ich kenne ihn nicht so gut, aber ich genieße es jedes Mal, wenn man die Chance hat, von Michael Stich ein paar Wortspenden zu bekommen. Und am Samstag war es soweit und dann habe, glaube ich, eh sogar ich die Frage gestellt, naja, wie hätten Sie das denn gehandhabt? Ich bin natürlich per Sie mit Michael Stich, aber Zverev sagt dann, Alexander Zverev sagt nach dem Ausscheiden gegen Christian Garin, naja, also bei diesen Bedingungen, das geht einfach nicht. Und dann sagt Michael Stich, sinngemäß vielleicht sogar wörtlich, naja, er schlägt ja trotzdem, also Alexander Zverev schlägt ja trotzdem mit 200 km/h auf, muss halt vielleicht ein bisschen was bei der Bespannung ändern. Hat da ein kleines bisschen Jörg, jetzt wenn man nur das blanke Ergebnis war, glaube ich, 4-6, 4-6 gegen Garin ansieht, aber die letzten Jahre waren ja auch nicht so toll bei Zverev in München, wo er dann immer gesagt hat, er ist so aufgeregt. Fehlt da bei einem 250er-Turnier bei Zverev so ein bisschen die letzten 3%, die es bei Nieselregen halt einfach braucht?
Naja, zum einen ist es vielleicht ganz witzig, dass der Name Stich in diesem Zusammenhang auftaucht, weil ich durchaus ihm zu aktiven Zeiten auch so ein Statement mal zugetraut hätte. Der war ja auch nicht, auch bekannt für manchmal etwas, naja, überraschende, will ich mal jetzt vorsichtig sagen, Statements oder sowas oder undiplomatisch, ne? Ja, also zwei Sachen. Also, ich glaube, dass man es einfach natürlich nicht so sagen sollte, wenn man vorm Turnier diese Schwärmereien von Zverev eben gehört hat, was das Turnier, dass er immer da spielen wird, das Karriereende und dies und das. Naja, und dann diese Aussage trifft, weil es kann ja keiner was sagen. Also kein Mensch, das ist etwas, was niemand beeinflussen kann. Das ist genauso überflüssig. Über die Jahre sich in Wimbledon über Regenpause zu echauffieren. Du musst es hinnehmen, das ist Teil deines Jobs. Also jetzt irgendjemand da einen Vorwurf zu machen, ganz kleiner Abschweifer natürlich. Der Termin ist einfach natürlich Mist für München, geschuldet eben der Tatsache, dass du diese 2 Wochen Mogelpackung in Madrid und Rom hast.
Danke,
Ne?
danke, danke. Nein, wirklich danke. Ich hätte
Ja,
es nicht besser
sorry.
ausdrücken können. Ja, Mogelpacken ist genau richtig.
Bis da irgendwas mal in Schwung kommt, übrigens auch in die Welt zu Miami, das ist nichts anderes. Sorry, das hört sich sensationell an, diese Combined Events und so weiter, aber es fängt ja tatsächlich erst nach einer Woche, dann Vorgeplänkel fängt es dann an, genauso wie es früher eben war. In Wahrheit sind es maximal 9 Real, sage ich mal, Time-Events, 9 Days. Aber gut, zurück zu Zverev. Also, man muss ja eben dann auch den Kontrast sehen. Ne? Also es wäre die Klage, und es war natürlich klar, in dem Moment, wo Struff dann diese Wochenend-Performance hinlegt, würde jeder ihn mit Zverev natürlich auch wieder vergleichen. Und dieser Vergleich fällt natürlich für Zverev nicht so super schmeichelhaft aus. Ne? Also wenn der eine sein nachgeholtes Spiel am Samstagnachmittag oder Samstagmittag gewinnt, dann sein Halbfinale noch so bestreitet, wie Paul es eben geschildert hat, und dann das Finale gegen Taylor Fritz gewinnt. Naja, sorry. Also wie gesagt, nimm es hin, mach immer das Beste draus, und das ist ja irgendwie Struffs Motiv über all die Jahre gewesen. Sorry, ein letzter Punkt noch. Der Struff, der hat sieben oder acht Mal in Halle in der ersten Runde verloren und ist immer wieder gekommen. Es hat ihm letzten Endes auch keiner so wirklich übel genommen. Dann hat er da auch irgendwann Performance gezeigt. Und ja, hätte er auch sagen können, was, auch wenn es vor meiner Haustür ist, hier spiele ich nie wieder, hier verliere ich ja jedes Spiel. Also, wie gesagt, das dazu.
Mogelpackung Madrid, Paul. Ich glaube, dass Alexander Zverev diese Mogelpackung gewinnen wird. Das ist mal ein harter Übergang, weil ich nicht weiß, wie gut Alcaraz ist. Alcaraz ist, glaube ich, der Halbfinalgegner von Zverev. Die Auslosung ist nicht schlecht. Ja. Erstes Match, ganz lustig. Also wir nehmen am Mittwochabend auf. Benjamin Hassan und Borna Coric spielen sich gerade die Ehre aus, gegen Zverev dann in Runde 2 spielen zu dürfen. Hassan hat den ersten Satz im Tiebreak gewonnen. Aber ich wollte mir, dass das Wort Mogelpackung wäre mir nicht eingefallen, aber es ist tatsächlich so. Ich finde, in Monte Carlo haben wir gesehen, wie geil Tennis sein kann mit diesem Achtelfinaltag am Donnerstag, mit dem Viertelfinaltag am Freitag. Und wie Jörg sagt, in Miami war ich ja selbst. Du weißt nicht, wann was ist genau. Und diese unsägliche Aufteilung in Day- and Night-Sessions, es ist furchtbar, es ist eine reine Geldschneiderei. Ich werde nicht richtig warm damit, Paul. Wir werden das Rad der Zeit nicht zurückdrehen. Ich habe eher Angst, was jetzt gerade passiert in Madrid hinter den Kulissen, dass wir früher oder später in 3 oder 4 Jahren wirklich so eine Premium-Tour haben und dass München dann gerne ein 500er sein kann, dass es aber keinen interessiert. Teilst du diese Furcht, mein Lieber?
Nee, ich bin irgendwie noch, du kennst mich ja, ich bin Berufsoptimist. Ich habe noch so ein bisschen Hoffnung, dass es ein bisschen anders kommt, klar. Ich glaube, die saudi-arabischen Milliarden, auf die wird man nicht verzichten. Es wird irgendein Weg gefunden werden und dann kriegt Saudi-Arabien langfristig die ATP Finals oder ein 10. Masters, das dann irgendwo reingepresst wird am Anfang des Jahres. Dann ist Australien da der große Verlierer. Craig Tiley wird sich sehr drüber ärgern. Aber ich glaube, das wird so die Lösung werden. Das ist jetzt das, was ich so höre, dass das wahrscheinlicher ist als eine Premium-Tour. Aber ja, da wird noch kräftig gestritten und natürlich sind auch die mächtigen Grand Slams da auch noch involviert mit dieser möglichen Premium-Tour. Aber nee, ich glaube, es ist viel entscheidender, dass ATP und WTA wirklich zusammenfinden. Und das, also wenn das jetzt mit den saudi-arabischen 2 Milliarden der Fall ist, dann hat das ja natürlich irgendwo, so schwierig das alles ist, so kompliziert das alles auch ist, dann hat das natürlich auch sehr, sehr viele positive Effekte. Und mit diesem vielen Geld kann man natürlich auch viel für den Tennissport machen, kann das auch gezielt einsetzen. Ich denke da gerade an die WTA, Social Media Auftritt, Homepage und Pipapo. Also, dass man da einfach da nochmal die Geschichten besser herausarbeitet, die Stars besser vermarktet.
Ja, aber ja, Paul, nur eins ganz kurz dazu. Ich kann jedenfalls euch eins sagen, ist über die langen Jahre, in denen ich den Einblick hatte bei WTA und ATP etwas mehr hatte, habe ich, was die ATP angeht, keinen einzigen Spieler, das ist jetzt wirklich ganz ehrlich, keinen einzigen Spieler gefunden, der gesagt hat, ich möchte mit der WTA fusionieren. Also, sagen wir 95%, Funktionäre eingeschlossen. Die WTA war ein Junior-Junior-Junior-Junior-Junior-Partner, der aus Sicht der ATP das Produkt verwässert hat. Also natürlich, es war ja auch, wenn man sich Preisgelder und das Ganze, also überhaupt das Geld, was in Männertennis, Frauentennis realistisch reinfließt, gab es natürlich eine Riesenlücke. Die ist jetzt politisch korrekt teilweise eben nivelliert worden, das Ganze. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob du unter den ATP-Profis jemals eine Riesenbegeisterung auslösen wirst, was die Fusionspläne mit der WTA angeht. Ne? Es kann sein, dass das irgendwie, wie sagt man, per Ordre de Mufti irgendwie verordnet wird, natürlich irgendwann, aber das ist nichts, was von den meisten ATP-Spielern gewollt wird.
Muss man schauen, wie das Ganze
Ja,
aussieht. Ja, bitte, bitte, Paul, bitte.
ich bin echt gespannt, wie sich das entwickelt. Aber ja, jetzt haben die Saudis quasi schon auch die WTA Finals bekommen. Das ist auch erstaunlich. So, und dass dann Saudi-Arabien, ein Land wie Saudi-Arabien, so ein Katalysator auch nochmal für Frauentennis sein könnte, um Frauentennis nochmal auf ein anderes Level zu bringen, weil da so viel Geld dann reingepumpt wird, das ist schon auch eine kuriose Geschichte, ne? Aber ich glaube schon, also dass da wahnsinnig viel passieren wird. Und die große Herausforderung ist dann wirklich, dass diese verschiedenen, das sind so viele verschiedene Player, dass es für den Fan, dass es für die Zuschauer, dass es irgendwie verständlich bleibt. Und dieses Chaos, also das, was Mogelpackung hat jetzt Jörg gesagt, ich finde auch so, die ersten Tage plätschern so dahin bei einem Masters. Gleichzeitig muss man halt schauen, also du hast immer wieder dann so Stories. Jetzt haben wir hier zum Beispiel einen Benjamin Hassan, der zum ersten Mal im Hauptfeld ist. Das ist eigentlich eine Megageschichte mit 29 Jahren. Und wenn der jetzt auch noch Djokovic schlagen sollte, das wäre dann Band, echt für den sensationell, wenn er gegen Zverev spielt. Und ich glaube, ja, diese Tausender, das war einfach auch nicht mehr aufzuhalten, dass die noch mächtiger und noch wichtiger werden. Und trotzdem sehe ich es genauso wie Jörg, der Termin für München ist eine Katastrophe eigentlich. Das sagt natürlich
Das ist ja der Effekt. Du kannst ja immer noch sagen, wenn du wahnsinnig viel Zeit hättest, dann ist das ja alles zu tolerieren. Du kannst ja sagen, okay, ein bisschen Anlaufzeit und du
genau.
hast die eine oder andere nette Geschichte. Aber by the way, was Jens vorher angesprochen hat mit den Terminen, da hast du 2 Wochen Zeit und am Ende ballt sich alles in diesem unübersichtlichen Finish bei einigen Masters-Turnieren. Aber wie gesagt, nein. Der Punkt ist eben die Folge, die Nebenwirkung für die anderen Turniere. Also du machst den Zeitplan ja nicht besser. Du hast natürlich hier schon das Diktat dieser Masters-Turniere, die eben den Zwang verursachen, München ja in der zweiten oder dritten, ja so Mitte April jedenfalls stattfinden zu lassen. Das ist einfach Blödsinn, das muss man ja
Das ist
sagen.
blöd. Also man muss es jetzt so sagen, diese Woche, das war sowas von ekelhaft und das
Ja,
war,
klar.
ich kann insofern auch wirklich Zverev verstehen und das war für
Ja.
alle Spieler natürlich gleich, aber bei 5 Grad Dauerregen, wir
Ja.
haben kuriose Bilder gehabt von Felix Auger-Aliassime, der sich bei jedem Seitenwechsel Handschuhe angezogen hat, damit er sein Gefühl für die Hände dann nicht verliert. Also das war wirklich gruselig, ja. Und
Was für
trotzdem,
schön
ich,
für Hamburg im
ja.
Mai.
Ja, genau. Ja, und über Hamburg können wir auch noch kurz reden. Hamburg kriegt jetzt im nächsten Jahr ja einen besseren Termin, ist dann in eine Woche vor dem French Open. Aber das wird dann auch interessant, wie viele Top-Spieler sind dann wirklich in der Woche vor dem French Open bei
So,
so einem
so.
500er dabei, weil das merkt man schon, dass es zentriert sich auf diese großen Turniere. Und es kann dann wirklich, ganz viele Top-Spieler spielen einfach eine Woche vor einem Grand Slam, spielen die nicht. Ja,
Jetzt sag mir, ob das eine Verbesserung war
ich glaube schon. Ich
für
glaube schon, dass es
Hamburg
eine
erstens.
Verbesserung ist. Ja.
Nein, weil jetzt in jeder Hinsicht, also bei mir, ich sage es jetzt noch etwas deutlicher, es ist völlig unnötig gewesen, den Veranstalter zu wechseln. Ein geführtes, tatsächlich von vielen ja politisch korrekt gewünschtes Combined Event aufzulösen, praktisch. Einen Veranstalter, der das wirklich gut gemacht hat, der es richtig gut gemacht hat, der das Turnier irgendwie wieder auf die Beine gestellt hat von DTB, der sich auch ansonsten nicht gerade mit Ruhmesblättern irgendwie bedeckte, so abgefrühstückt zu werden dann. Und jetzt diesen Termin. Sorry, was haben wir denn in Düsseldorf erlebt?
Oh,
Bevor
ah
dieses Turnier in praktisch pleite ging. Wir haben erlebt,
ja.
dass überhaupt kein relevanter Spieler in der Woche vor Paris zu so einem Turnier, das war natürlich ein Schauturnier, hier gibt es noch ein paar Punkte. Ja, aber wer kommt denn da? Wer kommt denn da? Alle spielen irgendwelche Show-Events rund um den Grand Slam-Schauplatz. Kein Mensch spielt ein reales Turnier noch irgendwo. Sorry, wir haben es doch erlebt, Sydney, das Turnier in Sydney vor den Australian Open. Alle diese Turniere, die direkt früher vor den Grand Slams waren, sind alle in die sozusagen in Pleite gerauscht. Sorry, und das soll jetzt für Hamburg für ein 500er-Event, also ehrlich, boah, viel Glück.
Ja, viel Glück. Und es wird auch wirklich noch spannend, ob der Kalender dann so stehen bleibt. Aber also Stand jetzt gehen wir mal davon aus, du kannst immer mal Glück haben, dass du dann vielleicht so einen Topspieler erwischt, der sagt, oh, ich habe die Form noch nicht, ich brauche die Matches und ich will das spielen. Aber du kannst auch wahnsinnig viel Pech haben und das dann auch wirklich Topstars sagen, ja, ist ja nicht schlimm, wenn ich hier im Achtelfinale rausgehe und alles nur so mit Halbgas machen. Werden wir sehen, aber ich bin der Meinung, es ist auf jeden Fall ein besserer Termin. Ich wollte noch abschließend zu Zverev sagen, ja, ich finde, er sieht jetzt wirklich auch schlecht aus, München, dass so ein Spieler wie Fritz und aber auch Struff, das sind Powerhitter, dass die gezeigt haben, hey, man kann sehr wohl auf so einem langsamen, nasskalten Platz kann man performen. Und Zverev hat dann auch wieder so ein bisschen gezeigt, dass er da manchmal einfach zu eindimensional agiert und auch nicht aus dieser Komfortzone raus will. Er hat gefightet, also man hat schon gemerkt, er will unbedingt hier vor deutschem Publikum das alles geben und will unbedingt mal auch mal wieder München gewinnen. Aber Körpersprache, die Art und Weise, wie er mit dem Schiedsrichter diskutiert hat, war wieder ein sehr, sehr unglückliches Bild. Und dann hat er auch noch das Pech gehabt, dass Christian Garin wirklich ein saustarker Gegner war. Ich war auch überrascht, dass das Fritz Garin dann so glatt geschlagen hat. Ich gehe auch davon aus, dass er in Madrid eine ganz andere Rolle spielen wird, aber ich finde, man muss schon einen Finger in die Wunde legen. Zverev ist manchmal wirklich auch medial nicht gut beraten. Da ist noch so viel Potenzial, wie er sich da besser verkaufen kann.
Und das musst du machen.
Und das musst du machen als Spieler in so einer Position.
Nein, du musst das machen. Du musst so. Frag doch mal. Ja.
Paul, du musst dran.
Du bist Berufsoptimist. Er braucht jemanden, der für ihn die gute Laune verbreitet. Der ihm. Okay. Ja, nein.
Ich rede mit Mischa.
Ja. War jetzt natürlich Spaß, aber dieser Befund ist ja so alt, wie Zverev im Tennis sozusagen ist.
Ist ja so straight. Das ist ja auch wieder ehrlich und authentisch. Aber trotzdem, wie oft hat er, also am Ende stehen dann alle da und sagen, ja, oh Gott, wir können jetzt die Leier nicht mehr hören. Ja.
So, das ist ehrlich der Fall. Berufsoptimist Paul Häuser und erfahrener Tennisjournalist mit allen Plagen geschlagen, die dieser Sport zu bieten hat, aber auch mit allen Schönheiten. Jörg Almroth, danke euch beiden. Das war die Big Show 658. Mein abschließendes Wort ist nur, sollte die ATP wirklich so dämlich sein, München und Barcelona, so wie es in der letzten Woche war, irgendwie downzugraden, dann ist ihnen nicht zu helfen, weil es waren trotz dieses Scheißwetters in München, es waren die Tribünen voll, werden sie nächstes Jahr auch sein, auch wenn dann größere Tribünen sind. Barcelona war eine Freude, Stuttgart war eine Freude bei den Frauen. Wir freuen uns auf nächste Woche. Dann auf
ganz
die Big Show.
Jens, einen muss ich noch sagen. Ich hatte ja Markus Söder im Interview bei Sky.
Der hat in meiner Sendung keinen Platz. Sorry.
Ja, der hat gesagt, es wird eines der größten Turniere der Welt wünschen.
Ja, okay.
Man sieht schön, schön war, glaube ich, dass er auch irgendwie, der hat auch irgendwas mit dem ATP 500, das ist unter den 500 Besten, da hat er auch irgendwas total durcheinander geworfen.
Ja, ich glaube, er kennt diese Kategorie noch nicht, aber es soll bekommt einen mega Center Court und wird eines der größten Turniere der Welt.
Ja. Unbedingt.
Also, das hat sich bei ihm so angehört, als wird es bald der fünfte Grand Slam.
Ja, es wird es auch sein, wahrscheinlich. Wenn der Kasperl das sagt, dann wird es schon sein. So, das war's. Die Big Show 658, Sportradio 360. Wir hören uns nächsten Donnerstag mit der Big Show.